Ein Grüezi und ein herzliches Willkommen zu der nächsten Sendung, sagt Ihnen Andrea Marti. Ich freue mich, Sie heute auf eine außergewöhnliche Reise mitzunehmen, die uns in die tiefen Geheimnisse des Glaubens führt. Liebe Hörerfamilie, können Sie sich vorstellen, dass ein Jude und Banker auf die Knie fällt und als Christ wieder aufsteht? Diese bemerkenswerte Bekehrung könnte mit der wundertätigen Medaille und dem Wirken der Jungfrau Maria zu tun haben. Obwohl der Protagonist Alfons Ratisbon diese Medaille zunächst verspottete. Wir werden heute gemeinsam erkunden, wie dieser aus dem elsässischen Straßburg stammende Mann zu Gott fand und welche tiefgreifenden Erfahrungen er in der Basilika des heiligen Andreas delle Frate in Rom machte. Sein letztes Wort: Gott ist mein Zeuge, dass ich mein Leben für das Heil Israels opfere, lässt uns erahnen, welch bedeutende Wandlung er durchlebt hat. Um uns auf dieser Reise zu begleiten, haben wir Pater Martin Ramm von der Priesterbruderschaft St. Petrus eingeladen. So begrüße ich Sie ganz herzlich, lieber Pater Martin Ramm. Guten Tag, lieber Pater Ramm.
Grüß Gott, Frau Marti, und auch ein herzliches Grüß Gott an alle Hörer am Radio.
Lieber Pater Ramm, wann haben Sie das erste Mal von Alfons Ratisbon gehört?
Ja, zum ersten Mal habe ich von Alfons Maria Ratisbon schon in meiner Kindheit gehört. Ich hatte einen Kassettenrekorder, eine Kassette mit Geschichten, Mariengeschichten. Da ging es um die wundertätige Medaille, um die Bekehrung von Alfons Ratisbon. Und da habe ich immer gedacht, wenn ich später einmal nach Rom komme, dann möchte ich unbedingt diese Kirche besuchen, diesen Ort, wo er die Mutter Gottes gesehen hat und wo ihm die Gnade der Bekehrung zuteil geworden ist.
Lieber Pater Ramm, Sie sind Experte für Rom. Sie haben unter anderem auch einen Pilgerführer über Rom geschrieben. Sie begleiten auch immer wieder Pilgergruppen nach Rom. Was ist Ihr kurzes Fazit über die Basilika des heiligen Andreas delle Frate?
Die Kirche St. Andrea delle Frate ist nicht unbedingt auf dem Programm des gewöhnlichen Rom-Pilgers. Sie ist etwas unscheinbar, nicht weit von der berühmten spanischen Treppe entfernt. Vielleicht ein kurzes Wort über den Namen della Frate. Das kommt vom lateinischen Frutex, das bedeutet Gebüsch. Die Kirche hat es wohl im 11. Jahrhundert schon gegeben und damals stand sie am Rand des bebauten Gebietes bei den Büschen. Und deswegen hat man sie dem heiligen Andreas bei den Büschen genannt, St. Andrea delle Frate. Besonders bedeutsam in dieser Kirche ist der dritte Seitenaltar links. Ursprünglich war das ein Michaelsaltar. Und hier ist dem Alfons Ratisbon die Gnade zuteil geworden, die Madonna zu schauen. Deswegen ist es heute ein Marienaltar, wird genannt die Kapelle der Madonna der Wunder, weil in der Folge dort viele, viele Gebetserhörungen stattfanden. Und eine Person, die eine große Verehrung zu dieser Kapelle hatte, war der heilige Maximilian Kolbe. Der hat als Franziskaner in Rom studiert. Und es war genau am 75. Jahrestag der Bekehrung von Alfons Ratisbon, also am 20. Januar 1917. Da erhielt Maximilian Kolbe bei seiner Betrachtung die Inspiration, die Militia Immaculate zu gründen. So war es dann auch der Wunsch von Maximilian Kolbe am Tag nach seiner Priesterweihe, nämlich am 29. April 1918, seine allererste heilige Messe an diesem Altar der Erscheinung vor der Madonna von den Wundern zu zelebrieren. Da ist die Gottesmutter auf einem schönen Bild dargestellt, wie sie Alfons Ratisbon erscheint, und zwar genau so, wie sie auf der wundertätigen Medaille dargestellt ist. Nun möchte ich gerne versuchen, ein wenig die Geschichte von Alfons Ratisbon zu erzählen. Er wurde am 1. Mai 1814 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Bankiersfamilie geboren. So So, die Eltern waren Juden, aber eigentlich ist er ohne Glauben aufgewachsen. Er hat sich selbst als ungläubig bezeichnet und ist auch mitten unter ungläubigen Christen groß geworden. Der Familienname Ratisbon ist französisch und leitet sich ab von der Stadt Regensburg, die auf Lateinisch Ratisbona heißt. Daraus kann man erkennen, dass die Familie ihren Ursprung offenbar in Regensburg hat, wo im Mittelalter tatsächlich eine starke jüdische Gemeinde angesiedelt war. Seine Mutter starb, als er noch ein Kind war, und wenige Jahre später ist ihr auch der Vater gestorben, und das war ein Onkel, der an die Stelle der Eltern getreten ist und auf Alfons geschaut hat. Alfons hatte einen um 12 Jahre älteren Bruder, das war Theodor, und der hat sich mit 25 Jahren taufen lassen und hat dann auch wenige Jahre später die Priesterweihe empfangen. Die Bekehrung von Theodor, die war etwas anders als die seines Bruders. Bei Alfons war das eine plötzliche Umwandlung durch ein übernatürliches Ereignis. Sein Bruder, der ging schrittweise, aber es war doch ein sehr tiefgreifender Prozess. Er bewegte sich in Straßburg in akademischen und gesellschaftlichen Kreisen, in denen er in Kontakt mit einigen katholischen Intellektuellen kam. Und dann geschah es, dass drei seiner Freunde Christen wurden. So begann auch Theodor, die Bibel zu lesen, die Kirchengeschichte zu studieren. Und die Argumente der katholischen Theologie haben ihn sehr beeindruckt. Er hat dann gefunden, dass die alttestamentlichen Prophezeiungen tatsächlich in Christus erfüllt sind. Und so wurde sein Wunsch wach, Christ zu werden, die heilige Taufe zu empfangen, in der Ostervigil am 14. April 1827 wurde er getauft. Diese Taufe von Theodor Ratisbon hat zum Bruch mit der Familie geführt. Für seinen Bruder Alfons war das wie ein Abfall, war ein heftiger Schlag, und das erfüllte ihn mit einem heftigen Hass gegen das Christentum und insbesondere gegen alles, was katholisch ist. Alfons hat in Paris Jura studiert, und als er zurückkam nach Straßburg, er war 27 Jahre alt, dachte er ans Heiraten, hat sich verlobt mit einer Nichte, Flor Ratisbon, und die hat er innig geliebt, aber sie war 11 Jahre jünger als er, sie war erst 16 Jahre alt, und deswegen musste die Hochzeit aufgeschoben werden. Deshalb begab sich der Alfons dann auf eine Reise. Es sollte eine Vergnügungsreise, eine Studienreise sein, die ihm das Warten auf die Hochzeit ein wenig abkürzen sollte. Es war geplant, dass er durch Südeuropa reist, den Nahen Osten besucht. Er wollte auch nach Konstantinopel reisen. Er ging zunächst nach Marseille, kam dann nach Neapel, und sein Plan war ursprünglich, den Winter in Malta zu verbringen. Er schreibt selbst: Ich blieb einen Monat in Neapel, um alles zu sehen und alles zu beschreiben. Besonders eiferte ich in meinen Schriften gegen die Religion und die Priester, die mir in diesem beglückten Land am unrechten Ort zu sein schienen. Oh, welche Lästerungen stehen in meinem Tagebuch! In Neapel kam dann der Jahreswechsel. Er wollte eigentlich mit dem Schiff über Palermo nach Malta fahren, aber das Schiff, das war die Mongibello, lag auch am Neujahrstag immer noch am Hafen. Und Alfons erzählt selbst, wie er dann am Neujahrstag vom Schiff ging, um sich abzulenken, wollte einen Spaziergang machen, folgte absichtslos einem Menschenstrom und stand plötzlich in einer Kirche in Neapel. Und er hatte in dieser Kirche eine geistliche, spirituelle Erfahrung. Er schreibt, ich betrat die Kirche, mir schien, als ob Messe gefeiert würde. Aus einem unerklärlichen Grund verweilte ich dort an einer Säule gelehnt. Mein Herz schien sich zu erweitern, eine fremde Luft schien es zu atmen. Auf meine Weise betete ich sogar, ohne auf das zu achten, was um mich her vorging. Ich betete für meine Verlobte, meinen Onkel, meinen verstorbenen Vater, meine liebe Mutter, die ich so früh verloren hatte, für alle, die ich lieb hatte. Mein Inneres war von einer unsäglichen Ruhe erfüllt und ich spürte eine große Freude, als ob eine Stimme mir zugeflüstert hätte, dein Gebet ist erhört. Oh ja, so schreibt Alfons, meine Bitten wurden hundertfach und über jede Erwartung erfüllt, weil ich am letzten Tag desselben Monats in einer Kirche in Rom die Taufe empfangen sollte. Ist also interessant, der Monat seiner Bekehrung begann gleich am 1. Januar 1842 mit solch einem geistlichen Erlebnis, einer spirituellen Erfahrung, die ihn angerührt hat in einer Kirche in Neapel. Und was dann kommt, ist ganz spannend. Er wollte eigentlich, weil sein Schiff offenbar nicht fuhr, ein anderes Schiff buchen und hat dann aber, ohne es eigentlich zu wollen, eine Kutsche nach Rom gebucht. Er schreibt, wie bin ich nach Rom gekommen? Dies kann ich nicht sagen, ich kann mir selbst nicht erklären. Ich glaube, ich habe den unrechten Weg eingeschlagen, denn anstatt in das Büro zu gehen, wo man sich für Palermo einschreiben lässt, kam ich an das Büro für Eilwagen nach Rom. Ich trat hinein und sicherte mir einen Platz. Er verließ dann am 5. Januar 1842 Neapel und erreichte Rom gerade am Fest Epiphanie. Wir haben gehört, wie auf eigenartige Weise es gefügt wurde, dass Alfons Ratisbon nach Rom kam, obwohl das eigentlich gar nicht sein Reiseplan gewesen war. Er traf dort ein am Fest Epiphanie, hat dort 2 Tage zugebracht. Er wollte in kurzer Zeit möglichst viel sehen, um dann Rom ganz schnell wieder hinter sich zu lassen. Und dann geschah es am 8. Januar. Auf einem Spaziergang, wo er plötzlich hörte, wie jemand seinen Namen rief. Das war ein einstiger Schulkamerad, der Baron Gustave de Bussière. Der war protestantisch, pietistisch, aber eben auch nicht sehr katholikenfreundlich. Dieser Gustave de Bussière lud ihn zum Mittagessen ein und dort im Haus von de Bussière lernte der Alfons den Bruder von Gustav kennen, das war Baron Theodor de Bussière. Dieser Baron Theodor de Bussière hatte sich vom Protestantismus abgewandt und war nun ein überzeugter Katholik und außerdem ein Freund des Bruders von Alfons Ratisbon, von Theodor Ratisbon. Die erste Begegnung war recht kühl und formal. Alfons hat gehört, dass er sich im Nahen Osten gut auskenne und dann hofft er sich einige Ratschläge, weshalb sie sich vereinbart haben, sich doch einmal zu treffen. In Rom kam Alfons Ratisbon mit einem Touristenführer aufs Kapitol in die Kirche von Araceli, die ihn sehr beeindruckt hat. Und während er in dieser Kirche Santa Maria in Araceli war, wurde gerade die Taufe von zwei Juden vorbereitet. Der Touristenführer fragte ihn, ob er an der Zeremonie teilnehmen wollte, worauf Alfons ganz empört rief: Ich soll an einer derartigen Schmach teilnehmen. Nein, nein, ich könnte mich nicht zurückhalten und würde Täufer und Getaufte öffentlich beschimpfen. Am 15. Januar reservierte er einen Platz zur Rückreise mit der Kutsche nach Neapel. Und diese Rückreise sollte am 17. Januar um 3 Uhr morgens abgehen. Nun ging er dann zu diesem Besuch bei Baron Theodor de Bussier. Die Unterhaltung sei zunächst recht oberflächlich gewesen, habe sich dann leidenschaftlich entwickelt und nach einer hitzigen Diskussion sprach der Baron Theodor de Bussier: Da Sie als aufgeklärter Freigeist Ihrer Sache so sicher sind, werden Sie gewiss den Mut haben, sich einer ganz einfachen Probe zu unterwerfen. Und die Probe sollte darin bestehen, ein Ding zu tragen, welches er ihm geben werde, nämlich eine Medaille der heiligen Jungfrau Maria. Er sagte zu Alfons: Das erscheint Ihnen als lächerlich, nicht wahr? Ich dagegen messe diesem Gegenstand einen großen Wert bei. Alfons fand das tatsächlich eine Zumutung, äußerst kindisch, aber dann dachte er, auf diese Weise könne er zu einer netten Anekdote kommen, die er dann später in seinen Reiseerinnerungen schreiben könnte, und die Medaille könnte dann auch zugleich das Beweisstück sein. Man legte ihm diese Medaille um den Hals und er brach in ein schallendes Gelächter aus. Sie werden es schon ahnen, es handelt sich um die sogenannte wundertätige Medaille. Die geht zurück auf eine Erscheinung der Jungfrau Maria, die gerade 12 Jahre vorher stattgefunden hat, 1830 in der Rue de Bac in Paris. Am 27. November sah dort die heilige Katharina Laboré, eine Novizin der Vinzentinerinnen, die Gottesmutter, wie sie auf der Weltkugel stand und eine Schlange zertrat. Und von ihren Händen gingen Lichtstrahlen aus. Um sie herum stand in goldenen Buchstaben die Worte: O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Und dann drehte sich das Bild in der Erscheinung vor Katharina Laboré und sie sah ein großes M mit einem Kreuz, darunter das Herz Jesu und das Herz Mariens, das eine mit einer Dornenkrone und das andere vom Schwert durchbohrt. Drumherum waren 12 Sterne. Maria wies Katharina Laboré an, nach dem Geschauten eine Medaille prägen zu lassen und versprach, alle, die die Medaille mit Vertrauen tragen, werden große Gnaden empfangen. 1832 wurden die ersten Medaillen geprägt. Und sie hat sich sehr, sehr rasch verbreitet, ging mit großen Wundern einher. Man spricht vom Siegeszug der wundertätigen Medaille. Nun war es 10 Jahre später, als Alfons diese Medaille um seinen Hals trug. Nun, wie gesagt, er brach ein schallendes Gelächter aus, aber der Baron war noch nicht fertig. Er sprach: Nun müssen wir diese Probe vollenden, indem Sie morgens und abends das Memorare sprechen, ein kurzes, aber äußerst wirksames Gebet. Der Alfons war empört und sagte, diese Dummheit könne man wohl beiseite lassen. Aber er unterlag dann der Überredungskunst des Barons, der sagte, sonst sei die Probe nicht gültig. So versprach Alfons: Wohlan, ich verspreche Ihnen, dieses Gebet aufzusagen. Wenn mir das nichts Gutes bringt, so kann es auch nichts schaden. Alfons musste sich das Gebet abschreiben. Das Gebet Memorare wird dem heiligen Bernhard von Clairvaux zugeschrieben und es lautet: Gedenke, o gütigste Jungfrau Maria, es ist noch nie gehört worden, dass jemand, der zu dir seine Zuflucht nahm, deine Hilfe anrief und um deine Fürbitte flehte, von dir verlassen worden ist. Von diesem Vertrauen beseelt nehme ich meine Zuflucht zu dir, o Jungfrau der Jungfrauen, meine Mutter. Zu dir komme ich, vor dir stehe ich, als ein sündiger Mensch. O Mutter des ewigen Wortes, verschmähe nicht meine Worte, sondern höre sie gnädig an und erhöre mich. Amen. Am 16. Januar ließ Alfons seinen Pass unterschreiben und erledigte die Formalitäten für die Abreise am nächsten Morgen. Also Sie erinnern sich, am 17. Januar morgens früh um 3 Uhr sollte die Kutsche abgehen. Und während er diese Formalitäten erledigte, wiederholte er unentwegt das Memorare und war so erstaunt darüber, dass die Worte dieses Gebetes sich ihm ganz tief eingeprägt hatten. Er habe auch in den folgenden Tagen diese Worte immer im Geist gehabt. Ja, wir sind also am 16. Januar 1842 angekommen. Ich hoffe, es gelingt Ihnen, die Zusammenhänge ein wenig zu sehen. So, die Abreise war fest geplant. In der Nacht sollte es losgehen, morgens um 3. Er ging noch einmal zum Baron Théodore de Bussier und er versuchte, ihn dazu zu bewegen, seinen Aufenthalt zu verlängern. Das hat der Alphonse Ratisbon ganz entschieden abgelehnt. Und dann geschah etwas Eigenartiges. Während sie sprachen, kam der Postbote, brachte einen Brief des Priesters Theodor Ratisbon. Der war ebenfalls in Rom, wusste aber gar nicht, dass sein Bruder auch da war. Der Inhalt des Briefes spielt nun gar keine Rolle, der war belanglos. Und Alphons sagt, dieses Ereignis hätte eigentlich meinen Besuch verkürzen sollen, da ich jede Art von Erinnerung an meinen Bruder mied. Doch aus unerklärlichen Gründen beschloss ich, meinen Aufenthalt in Rom zu verlängern. Also die Kutsche für die Nacht wurde gecancelt. Es kam dann zu einem ausgedehnten Spaziergang. Da ging der Alphons mit Theodor de Bussier. Und in die Unterhaltung seien immer wieder religiöse Inhalte, Gedanken eingeflossen, die bei Alphons bissigen Spott auslösten. Da habe der Baron zu ihm gesprochen: Trotz Ihres Verhaltens bin ich davon überzeugt, dass Sie eines Tages ein gläubiger Christ sein werden. Und sie kamen dann am Lateran vorbei, da ist die Scala Santa, die heilige Stiege, und der Baron Theodor de Bussier rief: Sei gegrüßt, heilige Stiege, hier siehst du einen Sünder, der dich bald auf den Knien besteigen wird. Die Reaktion von Alfons war schallendes Gelächter. Nun, die Abfahrt von Rom wurde auf den 22. Januar gelegt. Und dann kam die Nacht vom 19. auf den 20. Januar. Der 20. Januar, das war der Tag, an dem das große Ereignis stattfand und der Alfons sich bekehrt hat. Er hatte in der Nacht einen Traum, den er selbst beschreibt. In der Nacht zwischen dem 19. und 20. Januar um 12 Uhr wurde ich plötzlich wach. Ich sah ein großes, schwarzes Kreuz deutlich vor mir. Es hatte eine seltsame Form und Jesus Christus hing nicht daran. Ich versuchte, dieses Bild zu verdrängen, doch ich konnte es nicht. Wohin ich mich drehte, erschien es vor meinen Augen. Wie lange die Erscheinung dauerte, kann ich nicht sagen. Letztendlich schlief ich wieder ein. Später hat er dann erkannt, dass dieser geheimnisvolle Traum, das Kreuz, was er gesehen hat, die Rückseite der wundertätigen Medaille war. Er sollte dann am selben Tag auch noch die Vorderseite zu sehen bekommen. Also, es war Donnerstag, 20. Januar 1842. Er hat zunächst im Hotel gefrühstückt und dann ging er sich bei seinem Freund Gustave de Bussier verabschieden. Dieser Gustave hatte einen mehrtägigen Jagdausflug gemacht, war nun zurückgekommen und wunderte sich, dass Alfons noch da sei, weil er ja eigentlich gedacht hatte, der sei schon längst wieder abgereist. Dieser Gustave war, wir erinnern uns, Protestant, Pietist. Und ihr gemeinsames Gespräch ging um die katholische Kirche und war voll von Spott. Sie haben sich gegen 11 Uhr am Vormittag getrennt und der Alfons ging in ein Café bei der Spanischen Treppe. Er wollte einen Blick in die Zeitung werfen. Als er das Café verließ, kam gerade die Kutsche von Theodor de Bussier vorbei. Der ließ anhalten, forderte ihn ein, einzusteigen und mit ihm eine Spazierfahrt zu machen. Kaum 100 Meter weiter hielt die Kutsche dann an bei der Kirche St. Andrea delle Fratte. Der hatte dort eine Kleinigkeit zu erledigen. Man hat dort gerade eine Beerdigung, ein Requiem für einen guten Freund von Theodor Ratisbon vorbereitet. Der Aufenthalt ging kaum 10 Minuten. Alfons wollte nicht in der Kutsche warten, dachte, er schaut sich die Kirche an. Und als dann 10 Minuten später der Baron Theodor zurückkam, fand er Alfons auf dem Boden, kniend, Tränen überströmt, und durch eine Erscheinung der Gottesmutter völlig verwandelt. Was war da geschehen? Es ist nun Alfons Ratisbon selbst, der berichtet. Er sagt, die Kirche des heiligen Andreas ist klein, arm und verlassen. Ich schaute mich um, ohne einen Gedanken zu fassen. Ich erinnere mich nur an einen schwarzen Hund, der vor mir herumsprang. Doch dann war er nicht mehr unter meinen Augen und die ganze Kirche verschwand. Ich sah nichts mehr oder besser gesagt, oh mein Gott, ich sah nur eines. Wie könnte ich davon sprechen? Oh nein, menschliche Worte können das Unerklärliche nicht erklären. In einem anderen Text später schreibt er dann aber doch weiter, was er geschaut hatte. Er sagt, das ganze Gebäude war aus meinen Augen verschwunden. Eine einzige Kapelle hatte sozusagen alles Licht an sich gezogen. Das sah ich in dieser Kapelle mit Strahlen umgeben, groß, erhaben, voll Sanftmut und herrlicher Majestät die Jungfrau Maria auf dem Altar stehen, wie sie auf meiner Medaille abgebildet ist. Eine unwiderstehliche Kraft riss mich zu ihr hin, mit der Hand gebot sie mir niederzuknien. Sie hat nicht mit mir gesprochen. Ich habe aber alles verstanden. Interessant ist, dass er auch später berichtet, er habe dreimal versucht, Maria anzuschauen, doch dreimal konnte er den Blick nicht weiterheben als bis zu ihren Händen, aus denen in Gestalt goldener Lichtgaben ein Strom von Gnaden quoll. Und bedeutsam sind auch die Worte, sie hat nicht mit mir gesprochen, ich habe aber alles verstanden. Er hat in einem Moment den ganzen katholischen Glauben verinnerlicht, obwohl er gar nie ein religiöses Buch gelesen hatte. Also den Katechismus. Er sagt weiter, da lag ich nun auf meinen Knien, unter Tränen, mein Herz war außer sich. Ich wusste nicht, wo ich war. Ich fühlte eine so totale Veränderung, dass ich glaubte, eine andere Person zu sein. Eine ungeheure Freude strömte aus den Tiefen meiner Seele. Ich fühlte etwas Göttliches und Heiliges in mir, das mich veranlasste, nach einem Priester zu fragen. Alles, was ich sagen kann, ist, dass im Augenblick des Ereignisses ein Schleier von meinen Augen fiel. Nicht nur ein Schleier, sondern die Gesamtheit der Schleier, die mich umhüllt hatten, verschwanden schnell wie Schnee und Eis unter einer brennenden Sonne. Ich stieg aus einem Grab, aus einem Abgrund der Finsternis, und ich war lebendig, vollkommen lebendig. Ich weinte. Ich sah auf dem Grund des Abgrunds das äußerste Elend, dem ich durch unendliche Gnade entrissen worden war. Ich erschauerte beim Anblick all meiner Missetaten, und ich war erstaunt, gerührt von Bewunderung und Dankbarkeit ergriffen. Wie er eben gesagt hatte, er fühlte sich dazu veranlasst, nach einem Priester zu fragen. Theodor führte Alphons in die Residenz der Jesuiten zu Pater Philipp de Villefort. Und als sie dort eintraten bei dem Priester, zeigte Alphons ihm die Medaille, die er um den Hals trug, und er rief, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Als sie den Pater Villefort verlassen hatten, besuchten sie gemeinsam die Kirche Santa Maria Maggiore und den Petersdom, um Gott zu danken. Also der Baron Theodor de Bussier und Alphons. Der Baron Theodor erinnert sich, ach, sagte er zu mir, indem er mir die Hände drückte, nun verstehe ich wohl, warum die Katholiken ihre Kirchen so hochschätzen. Wie wohl ist einem hier vor dem Sakramentsaltar, das war dann wohl im Petersdom, da wurde Alphons tief von der Gegenwart Gottes und vom Bewusstsein seiner eigenen Sündhaftigkeit ergriffen. Nun gab es die Meinung, man solle ihn nicht gleich taufen, man solle erst ein wenig warten, aber da sagte Alphons, warum? Die Juden, welche die Predigt der Apostel anhörten, wurden sofort getauft. Die Nachricht von diesem Ereignis hat sich sehr verbreitet in Rom, ist auch zum Papst gelangt. Es war Papst Gregor der 16. und der ließ eine gründliche Untersuchung anstellen, die das wundersame Ereignis bestätigte. Und dann kam der 31. Januar, also der gleiche Monat, der begonnen hat am 1. Januar mit dem Ereignis in der Kirche in Neapel. Da durfte Alphons durch den Generalvikar von Rom, das war Kardinal Konstantin Patirizzi, in der Jesuitenkirche Il Gesù die heilige Taufe, die Firmung und die Erstkommunion empfangen. Als er getauft wurde, hat er aus Dankbarkeit, aus Liebe zur Gottesmutter, seinem Namen den Namen Maria hinzugefügt. Und fortan heißt er eben Alphonse Marie Ratisbon. Nun, nach seiner Taufe, nach seiner Bekehrung, unterstützte Alphonse Maria Ratisbon seinen Bruder Theodor Ratisbon bei der Gründung einer Gemeinschaft der Schwestern unserer lieben Frau von Sion im Jahr 1843. Alphonse Maria Ratisbon hat seine Berufung geprüft und wurde am 24. Oktober 1847 zum Priester geweiht, und zwar für die Gesellschaft Jesu. Er wurde Jesuit und hat zunächst in Frankreich gewirkt. Am 18. Dezember 1852, also 5 Jahre später, verließ er den Jesuitenorden. Dazu hatte er das Einverständnis seiner Oberen und auch die Zustimmung von Papst Pius IX., um sich dann an der Seite seines Bruders, dem Theodor Ratisbon, ganz dem Wohl und der Bekehrung des jüdischen Volkes zu widmen. Es entstand eine Gesellschaft für Priester. Und zunächst hat sich diese Kongregation der Patres und der Schwestern in Frankreich ausgebreitet. Hier wurden Schulen gegründet in Marseille, Saint-Omer, Royan, Biarritz, Straßburg, Le Mans, Grenoble. Am 12. September 1855 kam Alphonse Maria zum ersten Mal ins Heilige Land, wo er für die Schwestern unserer lieben Frau von Sion 3 Niederlassungen gründete. Das erste war 1856, das Ecce Homo Kloster an der Via Crucis in Jerusalem. Wer den Kreuzweg geht in Jerusalem, kommt an dem Ecce Homo Bogen vorbei, an der Kirche, die Alphonse begründet hat, über diesem Litostrotos. Es gab dort eine Schule, ein Waisenhaus für Mädchen. Dann 4 Jahre später, 1816, errichtete er in Ein Karim das Kloster St. Johannes. Ein Karim ist der Tradition gemäß der Ort, wo Elisabeth und Zacharias, die Eltern von Johannes dem Täufer, gelebt haben, wo Johannes geboren worden ist. In diesem Kloster St. Johannes gab es auch ein Waisenhaus für Mädchen. Im Jahr 1883 habe es dort etwa 100 Waisenkinder gegeben. Und es gab eine dritte Gründung, das war im Jahr 1874, das Waisenhaus St. Peter. Das wurde für Buben in der Nähe vom Jaffa-Tor in der Neustadt von Jerusalem gegründet. Nach einem segensreichen Leben starb zunächst Theodor Ratisbon, und zwar am 10. Januar 1884. Im gleichen Jahr, einige Monate später, folgte ihm sein Bruder Alphonse Maria. Seine letzten Worte waren: Gott ist mein Zeuge, dass ich mein Leben für das Heil Israels opfere. Alphonse Maria Ratisbon ist begraben in Ein Karim. Und wenn wir ins Heilige Land pilgern, dann ist das immer auch eine Station, ein ganz ruhiger, weihevoller, geheiligter Ort, das Grab von Alphonse Maria Ratisbon zu besuchen. Darüber steht die Statue, wie auf der wundertätigen Medaille abgebildet. Man findet immer kleine Steinchen, die auf dem Grab liegen. Das ist die Art und Weise, wie die Juden die Verstorbenen ehren. Sie legen kleine Steinchen auf das Grab, und das bedeutet, dass auch der Alphonse Maria Ratisbon bis heute in guter Erinnerung steht, weil er viel Segen gebracht hat für sein Volk. Ja, und nun möchte ich Ihnen noch gerne auch den Segen geben. Tragen Sie die wundertätige Medaille. Es bringt viel Segen, viel Heil. Und wer auf die Gottesmutter vertraut, in dem Sinne, wie es in dem Gebet der Memorare zum Ausdruck gebracht wird, der wird ganz gewiss nicht enttäuscht. Ich sende Ihnen also gerne noch einen Segen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Amen.
Auf Wiederhören, Gottes Segen.
Das war die faszinierende Reise in die spirituelle Welt des Glaubenszeugen Alfons Ratisbon und seiner bewegenden Bekehrung. Ich danke Ihnen, lieber Pater Martin Ramm, ganz herzlich für Ihre tiefgründigen Einblicke und die inspirierenden Gedanken, die Sie mit uns geteilt haben. Es ist auch beeindruckend zu sehen, wie Glaubenswege und persönliche Erfahrungen miteinander verwoben sind und wie Orte des Glaubens, wie die Basilika des heiligen Andreas delle Frate, zu Gnadenorten für viele Menschen wurden. Und wir wünschen Ihnen in Ihrem priesterlichen Dienst und in Ihrer Berufung im Weinberg des Herrn den besonderen Segen Gottes an der Hand der Mutter Gottes. Herzlichen Dank. Liebe Hörerfamilie, wir hoffen, dass Sie aus der heutigen Bekehrungsgeschichte einen geistlichen Gewinn erzielen konnten, was Sie in Ihrem Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe gestärkt hat. Wir möchten Sie auch abschließend auf die diverse Literatur von Pater Martin Ramm hinweisen. Sie erhalten weitere detaillierte Informationen unter www.petrusbruderschaft.de, wie auch Daten in Bezug auf Exerzitien und Pilgerfahrten. Es lohnt sich, diese Internetseite zu besuchen. Wir wünschen Ihnen, liebe Hörerfamilie, mit dem weiteren Programm viel Freude und Erbauung. Pürzi Gott! Am Mikrofon verabschiedet sich Andrea Marti.